Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Bei mir ist heute wieder mit der unglaubliche
Fred, der hier in Berlin sitzt und sich auf die letzte Folge in diesem Jahr freut.
Hi, grüß dich, wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut. Basti, wie sieht's aus bei dir in Leipzig? Heute hatte ich tatsächlich Sonnenschein.
Nee, es ist alles grau in grau. Hier ist nichts. Ich gucke hier gerade aus dem Studio-Fenster, gucke ich hier gerade raus und da ist noch ein einzelnes Blatt an diesem kargen Baum und dahinter riesengroß grauer Schleier und es ist kalt und nass draußen. Schönes Herbst-Winterwetter.
Genau, perfekt zum Filme schauen.
Genau. Das ist ja unsere letzte Folge jetzt in diesem Jahr. Und wir haben uns da was Besonderes einfallen lassen. Das, was ihr jetzt hört, das ist ganz frisch, brandaktuell. Aber wir haben ja irgendwann mal unseren Anfang in 2018 gemacht. Irgendwann im Frühsommer haben wir ja angefangen. Und hatten da schon die ersten Gespräche aufgezeichnet und hatten da noch ein anderes Format. Und diese Gespräche, die gibt es zwar noch, die haben wir aber nie veröffentlicht.
Da doch, Warlock zum Beispiel.
Ja, aber nicht alle veröffentlicht.
Genau, wir haben da noch ein bisschen was auf Halde.
Ganz genau, wir haben da noch einiges auf Halde. Die Gesprächsqualität ist jetzt vielleicht nicht so super toll, aber der Inhalt ist ja trotzdem noch gut konserviert. Und wir haben uns gedacht, es gibt ja ein Jubiläum dieses Jahr. 1984 sind viele, viele schöne Filme rausgekommen. Und jetzt vor ein paar Tagen war das 35-jährige Jubiläum von einem Film, den wir damals so mit besprochen hatten, und zwar Beverly Hills Cop. Und dieses Gespräch möchten wir euch nicht vorenthalten. Das heißt also, wir möchten jetzt im ersten Teil ein bisschen noch über das Jahr ganz kurz Revue passieren lassen und dann hört ihr in eine alte Folge rein. Und Fred kann sich ja noch ganz gut noch an unser Konzept erinnern. Wie war denn damals eigentlich unser Konzept? Was hatten wir uns denn eigentlich gedacht?
Angefangen hatten wir damit zu überlegen, zwei Filme in einer Folge zu besprechen, die eventuell sogar aufeinander sich beziehen lassen. Das war mal so im Gespräch. Oh, ja. Genau, das war eigentlich das Grundkonzept. Ansonsten, genau wie jetzt, die Filme ein bisschen auseinanderzunehmen und zu besprechen. Und dadurch wird eine Filmfolge natürlich eingeleitet, indem wir sagen, heute besprechen wir Film so und Film da so und so und beziehen uns dann, je nachdem, wie wir den Film besprechen, auch währenddessen noch, so wie wir vorhin schon bei Besprechung zu Gina Wild, Jodeln in der Lederhose, gesagt haben.
Genau. Wir hatten in dieser Folge gesprochen über Beverly Hills Cop und French Connection.
Genau.
Zwei. Das heißt also, wenn ihr dann diese Folge hört, werden wir dann häufiger Rückschlüsse dann auf den anderen Film halt nehmen. Und jetzt natürlich die Frage, sollten wir das jetzt eigentlich auch veröffentlichen? Dann wäre die Zeit wahrscheinlich auch definitiv zu lang, sowohl für euch als aber auch für unser Podigee-Kontingent. Von daher versucht euch das zusammenzudenken, wenn ihr die Folge unbedingt hören wollt. Gebt uns da gerne mal Feedback. Das könnt ihr auch gerne allgemein mal tun. Bei iTunes fehlen uns noch ein paar schöne Bewertungen. Ihr könnt uns auf Twitter schreiben und bei Facebook oder schreibt uns eine schöne Mail oder macht es auf unserer Webseite. Einfach da das Kontaktformular dort ausfüllen. Wir freuen uns immer. Und ja, fragt einfach mal, ob wir nicht Lust hätten, die Folge nochmal zu veröffentlichen.
Genau. Die, wenn wir schon bei Rückmeldungen sind, die einfachsten Rückmeldungen sind wahrscheinlich über die Webseite an uns. Denn ich habe letztens zum ersten Mal, ich glaube gestern erst von Spotify, mal eine Zusammenfassung bekommen, wo so unsere Hörer stecken. Und ich habe das Gefühl, dass sie dort sind, zu einem sehr großen Teil. Und entsprechend wenige Hörer dabei sind, die einen iTunes-Account haben. Und da ist es natürlich extrem umständlich, iTunes-Bewertungen dazulassen. Das erklärt auch, dass wir immer noch bei 5 Sternen sind und noch keine negative Bewertung hatten.
Möglicherweise. Ja.
Möglicherweise.
Genau. Und ja, lass uns doch mal ganz kurz ein bisschen so über dieses Filmjahr 2019 sprechen. Was waren denn so unsere Highlights? Und Fred, was waren deine Highlights?
Überfall mich nicht so. Es ist so eine lange Liste. Eins, das raussticht, nicht unbedingt nur für mich alleine, sondern was in diesem Jahr natürlich sehr viel überschattet hat, ist der letzte Avengers-Film, der vierte. Geschmack hin oder her, ein Film der Superlative, der die Medien dominiert hat, mir recht gut gefallen hat auf jeden Fall, den ich unbedingt nochmal schauen muss, um überhaupt einschätzen zu können, ob ich ihn wirklich gut finde oder nicht. Und da wären wir dann gleich beim zweiten Film, der diesen dann auch nochmal etwas überflügelt hat in seinem eigenen Metier, nämlich der Joker.
Mhm.
Und dann gebe ich gleich mal an dich weiter, damit du zwei Highlights 1-2 nennen kannst, während ich noch weiter wühle, ob ich was finde.
Also ein Highlight definitiv habe ich jetzt gesehen und die lieben Zuhörer, die auf Facebook unterwegs sind, werden es schon gesehen haben. Ich hatte jetzt einen Post veröffentlicht, wo ich einen Filmtipp das erste Mal kundgetan habe und es geht dabei um den Leuchtturm. Und das ist auf jeden Fall ein filmisches Highlight, den möchte ich hier nochmal wärmstens ans Herz legen. Schaut ihn euch an, am besten noch im Kino, also findet ihr noch irgendwo eine Vorstellung. Also es ist zwar jetzt zum Ende des Jahres wahrscheinlich schwieriger, den Film noch im Kino zu sehen, aber gibt es eine Vorstellung, wie zum Beispiel im Leipziger Loro-Kino, da wird er zum Ende des Jahres nochmal ausgestrahlt. Nehmt so eine Chance wahr und schaut ihn euch dort an. Das ist ein Film fürs Kino gemacht. Und das zweite Highlight, was mir jetzt gerade spontan einfällt, das ist Midsommar von Ari Aster. Ja,
genau.
Den mochte ich auch sehr. Sehr stimmungsvoll und hat jetzt höchstoffiziell The Wicker Man, also den Original, abgelöst für diese Sparte von Filmen.
Okay. Ich sehe viele Filme, die ich dieses Jahr geschaut habe, die aber schon älter sind, die absolut sehenswert waren und natürlich auch streitbar, wie zum Beispiel Green Book, wo ich mir gerade nicht sicher bin, ob es letztes oder dieses Jahr war, und Florida Project oder Roma, was glaube ich von letzten oder vorletzten Jahr war. Und Moonlight, Tonya, alles Filme, die man sich gern zu Gemüte führen kann. Aber wo ich gerade den Überblick verloren habe, ob die dieses Jahr rausgekommen sind oder nicht. Aber Filme, die mich dieses Jahr bewegt haben. Gegen den Strom habe ich vorgestern erst hier in einem kleinen Indie-Kino im Wedding gesehen. Netter Film mit isländischem Humor. Ein bisschen absurd, geht um eine Umweltaktivistin. Und ich glaube, es war eine Art Wiederaufführung. Ich glaube, der ist auch vom letzten Jahr, 2018, ich sehe es gerade.
Ja, okay.
Midsommar war auch gut. Ad Astra kann man sich der Bilder wegen antun, habe ich aber auch schon hier im Podcast ja mal gesagt. Und für mich als Musikfan ist Yesterday ein super Film gewesen.
Habe ich auch noch nicht gesehen.
Ja, sehr kitschig. An vielen Stellen, aber es ist einfach, hat eine schöne Fantasy-Prämisse und macht einfach Spaß, macht Laune.
Mhm. Okay.
Ja.
Spannend. Ich habe hier noch, das Jahr habe ich gestartet mit Suspiria, der Neuinterpretation. Fand ich auch, vielleicht in seiner Länge hätte man vielleicht um eine halbe Stunde kürzen können, vom Gefühl her. Da hatte er schon ein paar Längen, aber insgesamt sehr stimmungsvoller Film, war ein guter Einstand in das Jahr. Und möchte noch hervorheben, und zwar hatte ich gerade noch rausgesucht, wo man zumindest sagen kann, das könnte man erwähnen, ach ja genau, 25 km/h, deutscher Film, habe ich jetzt im Sommerkino dieses Jahr gesehen, sehr, sehr, sehr unterhaltsam, mit Bjarne Mädel und mit der Typ, ich vergesse immer seinen Namen. Ich werde total verrückt hier. Mit Lars Eidinger.
Ah, dem Lars Eidinger. Hatte ich schon erzählt, den habe ich ja, also ich habe ihn im Theater schon einmal live gesehen. Logischerweise live. Und in einer Ausstellung in der Berlinischen Galerie hatte der Aktionskunst gemacht. Und da stand er auf so einem Podest, stand ich auch direkt daneben und da hat er irgendwie Zahnpasta gegessen, glaube ich, und sich mit Schnecken über sich laufen lassen oder so ein Krams.
Okay.
Ja, das war sehr witzig.
Ich mochte ja seine Auftritte in den letzten Deichkind-Videos.
bin ich raus, sorry.
Er steht nur da mit Kopfhörern auf und tanzt zu der Mucke und das in, keine Ahnung, 70 verschiedenen Locations und alles aneinander geschnitten, mit dem Handy gefilmt und dann ein Video draus gemacht.
Oh, das kenne ich aber. Hast du vielleicht mal rumgeschickt oder so? Auf jeden Fall sagt mir das was.
Ja, ich habe gerade was vergessen. Ich sehe es gerade. Ach, das wollte ich noch mit erwähnen. Entschuldigung. Und zwar, ich habe dieses Jahr erwähnenswert noch gesehen. Wir, also Us. Also der Nachfolgefilm hier von Get Out hier, vom Regisseur Jordan Peele.
Ja, nicht gesehen.
Das war wirklich sehr sehenswert. Ich mochte zwar Get Out trotzdem lieber, aber der war wirklich schon ganz gut. Und ich glaube, wenn ich das hier richtig sehe, ich dachte, es wäre aus dem letzten Jahr, aber Glass war auch von diesem Jahr.
Ja, das war, ich glaube, relativ am Anfang diesem Jahr, Januar oder Februar kam der.
Also ich gucke hier, ich habe ihn gesehen am 7.4., habe ich ihn zumindest bewertet.
Den habe ich auch noch nicht gesehen.
Und wenn ich das hier richtig sehe, ich habe hier auch Loose, habe ich hier auch 2019 bewertet. Den hatte ich auch schon mehrfach empfohlen, würde ich hier nochmal tun.
Ja. Loose wie verlieren oder?
Nee, L-U-Z.
Ach so, warte mal, das sagt mir auch was, auch nicht gesehen.
Habe ich jetzt, glaube ich, im Podcast, ich glaube, jetzt mindestens schon das dritte Mal erwähnt. Und hier bei den Kollegen von Deep Root Radio, wo ich die Empfehlung gemacht hatte, da hatte ich den auch mit erwähnt.
Okay. Habe ich dann jetzt auch mal in die Liste gepackt irgendwie. Habe ich das gut überhört bis jetzt. Ich hoffe, unsere Hörer sind aufmerksamer als ich.
Ja, wie sehen eure Jahreslisten aus? Leute, haut mal was in die Kommentare. Würde mal interessieren, was ihr so alles geschaut habt, was ihr gut fandet. Bisschen Interaktion starten. Wir machen das natürlich ja trotzdem irgendwie ja größtenteils für uns, weil wir Bock haben, über Filme zu reden. Aber wenn jemand am Ende noch mit zuhört, dann würden wir uns natürlich auch mal interessieren dafür, was schaut ihr eigentlich so? Und wofür schlägt da euer Herz? Und hat ganz besonders im Jahr 2019 geschlagen.
Genau. Und allgemein natürlich gibt es einen Film, wo ihr sagt, quatsch doch da mal drüber oder... Das mache ich jetzt, ohne Basti vorher gefragt zu haben. Vielleicht hat jemand Lust, auch mal mitzuquatschen.
Das stimmt. Meine Freundin hat tatsächlich auch gefragt, ob sie nicht mal mitsprechen kann.
Aber gern doch.
Genau. Deine liebe Freundin hat ja auch schon mal hier mitgesprochen.
Hat schon und hat prinzipiell da auch wieder Lust. Wir sprechen relativ über Horrorfilme. Das ist nicht ganz ihre Baustelle. Dann die Freundin, mit der ich im Kino war, die da... die Reihe präsentiert in diesem Indie-Kino. Die würde auch gerne mitsprechen, ist aber auch nicht so der Horrorfilm-Fan. Wenn wir da mal was finden, kommt vielleicht dann nächstes Jahr noch ein paar Gäste dazu. Und wenn ihr da draußen Lust habt, dann sagt uns Bescheid.
Ja, aber jetzt muss ich selber fragen, ob wir so viele...
Wir haben jetzt nicht nur Horrorfilme, aber einen gewissen Beitrag schon. Dann kommen dazu gewisse 80er-Jahre... Spezialfilme treffen auch nicht ganz den Geschmack von jedem. Aber zum Beispiel gesagt, Jule, bei skandinavischem Humor ist sie sofort dabei.
Da hätte ich tatsächlich auch was, den habe ich schon mal gesehen, mit dem Stanley zusammen, der ja auch schon mitgesprochen hat. Ich glaube, einer nach dem anderen oder irgend sowas heißt der grob übersetzt mit Stellan Skarsgård.
Naja, genau, den kennen wir auch. Und wir hatten ja überlegt, Karus Meki uns was anzutun. Gleich nächstes Jahr. Ja. Mit dir zu besprechen.
Das können wir machen. Das wär was für einen Februar, wäre das ja dann was.
Ja, genau, schau mal. Also, wann auch immer das mache. Jule ist eine Woche lang möglicherweise in Berlin im Januar. Vielleicht schaffen wir das da zu machen. Das macht es natürlich aufnahmetechnisch viel einfacher.
Und im Januar, da werden wir dann zum Japanery dann auch einen Film mit besprechen.
Genau.
Ja. Ansonsten, es gibt tatsächlich gerade erstmal gar nicht viel zu sagen. Es war ein schönes Jahr, es hat Spaß gemacht, Fred.
Ja, es war das Jahr, wo wir die erste Folge in den Äther reingestellt haben und wenn alles so klappt, wie wir es vorhaben, ist das jetzt die 14. Folge im Jahr 2019, die wird.
Nee, die 15.
Du hast recht.
Also ihr...
15 ist auch viel schöner als 2.
15 Folgen in einem knappen Jahr.
Das ist super. Und es fehlen ja erstmal 4 Monate. Das heißt, nächstes Jahr schaffen wir vielleicht sogar fast regulär 2-mal im Monat was rauszubringen. Das wäre der Hammer.
Sehr, sehr, sehr freuen, wenn das klappt. Und ich denke, wir haben noch nicht mal ansatzweise uns auserzählt. Da ist noch mehr.
Du, gibt's ein bisschen Stoff. Okay, dann, liebe Leute, was nun folgt, ist die angekündigte Ancient Podcast Folge aus dem Jahr 2018 über den Beverly Hills Cop.
Ganz viel Spaß damit und wir hören uns im neuen Jahr. Macht's gut.
Genau, rutscht gut rein. Willkommen bei den Hohepriestern der Nostromo-Verschwörung, der Presseabteilung von Weyland Yutani Corporation, den Bischöfen unter den Podcasts. Und das sind einmal Basti, der Filmfreak.
Hallo, schönen guten Tag.
Und ich, Fred, der Fanboy. Und wir sprechen heute über folgende 2 Filme. Einmal French Connection, Brennpunkt Brooklyn und Beverly Hills Cop 1.
So ist es.
Genau. Warum tun wir das? Weil wir Bock drauf haben, weil wir Filme mögen und im Bastis Fall noch, weil er voll viel Ahnung hat und selber auch ein bisschen im Filmbusiness drinsteckt.
Mhm, genau so ist es.
Bist du bereit für den Beverly Hills Cop?
Ja, gerne. Können wir machen.
Ja, der Beverly Hills Cop. Der 2. große Film für Eddie Murphy. Ich denke, das ist das, was die meisten da mit dem Film verbinden und wo auch die meisten anknüpfen können.
Mhm.
Ein Meilenstein in den 80ern und wir sind jetzt auch bei Cops, aber wir sind eher im komödiantischen Action-Genre angelangt.
Mhm.
Trotzdem auch noch ein ähnlicher, insgesamt trotzdem etwas dunkler von der düsterer, nicht zu poppig, von Farben her, also vom Bildeindruck, ist das, was ich bei dem Film immer so ein bisschen denke. Vielleicht ist es noch der New Hollywood-Aspekt, vielleicht haben die mit echtem Licht versucht, aber es ist nicht quietschebunt, wie man sich sonst für die 80er, von den 80ern eigentlich im Gedächtnis hat. Da überfalle ich dich jetzt gleich zum zweiten Mal.
Mhm.
Du bringst immer so geile Zitate an. Was? Die sind natürlich nie dann so jetzt Zitat von Film so und so, sondern bringst dir eins und kannst dann sagen, welcher Film. Ich kann es immer nicht, ich beneide dich darum.
Also
hast
hier,
du zu XLF1?
Also da gibt es eine ganze Menge, aber ich glaube, was mir immer einfällt, ich habe auch immer das Gesicht, ist immer noch Mayonnaise in der Fresse. Den mag ich tatsächlich sehr gerne. Der Film ist ja sozusagen, wenn man das so will, eine Ansammlung von One-Linern. Das bietet sich ja förmlich an. Also der ist ja zitatfreudig, dieser Film. Da gibt es eine ganze Menge. Ja, würden jetzt noch viele einfallen.
Dann sagen wir noch eins.
Ist das der Mann, der letztens im Herald Club... Hey, doch nicht so laut! Wieso? Kann der etwa durch die Scheibe hören? Ja, er kann.
Ja, genau. Ja, er kann. ja, großartig. Ganz viel improvisiert auch in dem Film. Die Dialoge, soweit ich das gelesen habe.
Mhm.
Und die hatten wohl ganz viel Spaß am Set. Gibt's diese eine Szene, wo... Das war ein bisschen Supercops, wo der versucht rauszuhauen, um die es dann geht und die so sehr betreten aussehen, aber eigentlich versuchen die gerade nur nicht zu lachen.
Welche Szene?
Okay, da müssen wir, es ist ein bisschen zu früh bei der Besprechung. Wir haben Eddie Murphy, der aus Detroit nach Beverly Hills kommt und dort mit 2 Cops zusammenarbeiten muss, und versucht die vor ihrem Chef zu rechtfertigen, indem der eine Geschichte erfindet, wie sie ihn versucht haben zu beschatten und nur wegen der bewaffneten Leute reingekommen sind und eigentlich total die Supercops sind. Und während dessen musste, guckt der eine Cop ganz betreten nach unten und reibt sich die Stirn. Und auch der andere guckt ganz komisch. Und wie ich den Trivia gelesen habe, haben die einfach nur krampfhaft versucht, nicht zu lachen während der Szene. Und ganz oft mussten in diesem Film wohl auch, weil Kameramann, Regisseur und andere Leute am Set einfach lachen mussten, die Aufnahmen abbrechen. Also ein Film, der diesen Spaß in der Produktion drin hatte, das ist nicht einfach nur gespielt sozusagen, Kamera an und auf einmal lustig, sondern ich glaube, das strahlt der Film auch aus, dass da einfach alle Spaß hatten an dem Film.
Mhm. Das kann ich so unterschreiben.
Ich hatte es ja schon kurz versucht, in einem Satz zu machen. Es ist im Grunde eine, man könnte fast sagen, eine Rache-Story. Ein Cop in Detroit, dessen illegal hantierender Freund wird umgebracht. Der Freund hatte in Beverly Hills gelebt. Und deswegen reist dieser Cop in seinem Urlaub nach Beverly Hills, um diesen Fall aufzuklären. Und muss mit dem Beverly Hills, wird erst beschattet und muss dann zusammenarbeiten mit zwei Cops aus dem Beverly Hills Polizeidepartment. Und tritt dabei vielen Leuten in Beverly Hills, dieser High Society Gegend, auf die Füße.
Kann man so ungefähr stehen lassen.
Mhm. Können wir dann noch. Ja, ist okay. Dann können wir es ja noch näher ausführen. Wir werden noch ein bisschen drüber reden. Ich kann dir sagen, wann nicht genau, wann ich den Film zuerst gesehen habe. Das muss irgendwann als Kind oder Jugendlicher gewesen sein, im Familienkontext, glaube ich. So erinnere ich mich ein bisschen dran, dass der Film dann im Fernsehen lief und ich da ein bisschen drauf gestoßen bin. Ich weiß nicht, ob ich den zu Ende gucken durfte. Es gibt ja doch die ein oder andere brutalere Szene in dem Film. Und ich habe wirklich keine Ahnung, ob es mit 5 war oder mit 15. Ob der überhaupt in der DDR empfänglich war, empfangbar war, Film. Aber hängen geblieben ist bei mir und ikonisch ist die Szene, wo Eddie Murphy den Cops, die vor seinem Hotel im Auto stehen, was zu essen anbringen lässt und denen die Bananen in Auspuff stopft.
Mhm.
Ich weiß, dass das mich auch noch länger beschäftigt hat. Ich glaube, dass das irgendwie dann in meinem Alltagsgebrauch öfter auftauchte mit der Banane im Auspuff und auch die Frage beschäftigt hat, ob das überhaupt geht. Das weiß ich noch, das verbinde ich mit dem Film. Wie sieht's bei dir aus?
Oh weh, ich kann dir auch nicht sagen, wie oft ich den Film gesehen habe. Das war so ein heißgeliebter Film, den ich damals als VHS hatte, sogar als echte Kauf-VHS, noch nicht mal aufgenommen. Und habe den halt als heranwachsender Jugendlicher, also auch so dieses magische Alter irgendwo zwischen 11 und 14, irgendwo so da, sehr häufig und viel gesehen. Hatte auch den Soundtrack. War auch der Einzige in der Schule, der den Soundtrack hatte und die CD, die ich da hatte, die hatte ich häufiger ausborgen müssen, damit sich dann die Leute dann nur wegen einem einzigen Lied dann halt, wohlgemerkt, nämlich das XLF-Lied, damit die sich das sozusagen kopieren konnten auf Kassette. Ja.
Ja.
Das Thema hatte ja damals auch Ende der 90er ja dann nochmal so ein Revival, als es dann so eine komische, was war das, so eine Frosch-Version gab, so ein lila Frosch, der im Video da, boah, das war ganz gruselig. Und auf jeden Fall so für diese damaligen Handys, die Klingeltone, kam das wohl irgendwie. Und naja.
Muss es ja mal singen. Ein großartig, also krass. Auf die Melodie muss man erstmal kommen. Ich liebe sie. Sofort geht sofort ins Ohr und macht Spaß.
Ja, simpel, eingängig, brennt sich sofort auf die Festplatte. Ja, alles richtig gemacht.
Nee, und was ich Entschuldigung, was ich noch verbinde, ganz aus der anderen Ecke, ich weiß gar nicht, von wem das ist, am Anfang kommt The Heat Is On.
Mhm.
Und einfach dieser typische 80er-Jahre-Sound, der versetzt mich dann auch sofort. Ich glaube, es ist der fährt er da durch Hollywood, durch Beverly Hills, als das läuft? Ich glaube schon, oder? Oder ist es Detroit, wo das läuft? Das ist irgendwie, man ist sofort in den 80ern drin.
Ja, der
The Heat Is On.
Der Song läuft im Film dreimal.
Ja?
Ja,
okay, läuft dreimal. Da war ich unaufmerksam. Okay.
Läuft am Anfang. Dann läuft er mittendrin irgendwo nochmal und dann zum Abspann nochmal. Also dreimal insgesamt. Hat man sich bewusst dafür entschieden.
Okay, von wem ist der? The Heat Is On?
Ist das nicht Patti LaBelle?
Ich weiß es nicht. Hab ich gar nicht geschaut.
Schauen noch mal ganz kurz nach.
Glenn Frey und tatsächlich auch vom Regisseur des Films geschrieben. Nicht Regisseur, vom Musik, vom Filmkomponisten geschrieben. Harold Faltermeyer, der auch das XLF-Thema gemacht hat.
Genau. Das stimmt.
Aha, ja, nicht schlecht.
Nee, aber um deine Frage vielleicht noch zu beantworten, meine Berührungspunkte waren wirklich in der Jugend und sehr oft und sehr häufig gesehen, den Film. In Verbindung mit dem Soundtrack sehr häufig gespielt. Und das ist, wenn ich mir den Film heute anschaue, ich kann den auch gar nicht mehr richtig neutral bewerten. Es funktioniert nicht. Den habe ich sozusagen in meiner Jugend komplett verklärt. Damit verbinde ich sozusagen einen schönen Teil meiner Kindheit, Jugend. Mhm. Und habe nostalgische Gefühle den 80er Jahren gegenüber. Also das ist wie so eine kleine Zeitmaschine, dieser Film.
Also auch ein Film, in dem du ganz viel zu tun hattest. Das war einfach nur der Versuch einer Überleitung zu. wir haben eigentlich schon so viel reingepackt. Gibt es zum Inhalt was Genaueres zu sagen? Ja, da gibt es ein paar mehr Charaktere. Während Eddie Murphy, ähnlich wie Popeye in French Connection, schon sehr zentral ist, spielen trotzdem die anderen Charaktere in dem Film eine etwas wichtige Rolle und sind nicht bloß nur Beiwerk, unwichtiges Beiwerk.
Sag mal so, der Film ist ja sehr, sehr, sehr linear gezeichnet.
Genau, also, absolut.
Die Exposition wird halt relativ schnell klar. Also in unter 15 Minuten wird hier klar gemacht, was am Ende Ziel ist. Und der Weg sozusagen nach Beverly Hills und das dort rausfinden, er findet ja relativ schnell raus, wer sozusagen dahinter steckt oder hier stecken könnte. Ist ja ein sehr harter Verdacht, der sich da dann eben halt verstärkt und dann schlussendlich bestätigt. Genau. Und es wäre doch viel zu einfach und zu langweilig, ihn jetzt sozusagen dann nur ermitteln zu lassen. Und da passiert halt nicht. Deswegen kam dann sozusagen einfach die Idee, hey, wir brauchen noch ein paar Stolpersteine für ihn. Und die können wir ja gleich mit was Sinnvollem verbinden. Sprich also, die Figuren Taggart und Rosewood damit einzubringen, noch mit dem Polizeichef, den Bogomil, gespielt von Ronnie Cox. Dass die das sozusagen noch ein bisschen auflockern, dass die das auch gleichzeitig behindern, weil ansonsten hätte der Film ja bloß eine Länge von 40 Minuten. Und das bringt Auflockerung und stoppt allerdings sozusagen diesen Ermittlungsfluss da auch noch ein kleines bisschen. Also um das künstlich in die Länge zu ziehen und gleichermaßen aber auch diesen diesen Humor noch mit reinzubringen. Denn ohne dieses Gespann wäre das gar nicht möglich. Dann wäre es ein harter Kopffilm. Und wenn man sich die Trivia mal ein bisschen genauer anschaut, sollte ja eigentlich mal Sylvester Stallone die Rolle spielen.
Genau. Wir sind aber erstmal, dass man merkt, wir reden schon eine Stunde. Lass uns erstmal nur beim Inhalt bleiben.
Ja, nee, das spielt ja mit rein. Spielt ja mit rein. Sprich also, wäre es unter Stallone, wäre es ein Actionfilm geworden.
Ja.
Und hier haben wir halt eine Komödie, weil man eben halt Eddie Murphy genommen hat. Und man merkt dann halt, hier bricht der Film sozusagen genau da aus. Sprich, es ist nicht mehr der harte Kopffilm, wie gerade der Anfang ja suggeriert. Da ist ja halt wenig Spaß. Nur die Musik
genau.
Vermittelt so ein bisschen Freude, Spaß. Aber was da ja passiert in Detroit, ist ja eben halt hart. Ne? Da wird eben halt jemand eiskalt umgebracht, erschossen. Wir sehen das und werden dann mal Zeugen. Und danach lockert sich der ganze Film ja erst auf. Sprich, in Beverly Hills lockert sich das Ganze auf. Dann wird es auch mehr zu einer Komödie. Und da sehe ich eben halt, das ist relativ einfach, das ist schlicht. Ich muss dabei drüber nicht nachdenken. Es ist relativ selbsterklärend. Wir wissen relativ schnell, wer dann auch der Böse ist. Und alles andere ist sozusagen einfach nur, es ist eine nette Show. Und mehr ist es eben halt auch nicht. Also müsst ihr es nicht wirklich so nüchtern, trocken bewerten oder einschätzen. Viel Inhalt und Fleisch ist da in dem Film wirklich nicht dran.
Nee, es ist wirklich eine Komödie. Es gibt keine Charakterentwicklung. Doch gibt es bei den zwei Cops. Gebt mir den ganzen mal Namen. Also wir haben Eddie Murphy als Axel Foley. Der kommt nach Beverly Hills. Dort hat er eine Freundin, die halt zusammengearbeitet hat mit dem Kumpel, der umgebracht wurde. Das ist die Jenny Summers.
Genau.
Und die arbeitet in einer Galerie für einen ganz großen Kunstgaleristen, einen der berühmtesten überhaupt. Das ist
Victor Maitland, gespielt mit von Victor Maitland.
Genau. Und das ist eigentlich der Oberbösewicht und dessen rechte Hand, der Killer, der dann den Freund auch umgebracht hat. Man hat, deswegen weiß man als Zuschauer auch ziemlich schnell, dass man an der richtigen Adresse ist, ist Zack, ne? Jonathan Banks. Bekannt ganz genau. Jetzt aus zum Beispiel Breaking Bad. Als wo er auch so einen kleinen Bösewichten spielt, hat er auch ein ganz einprägsames Gesicht. Dadurch, dass er versucht, es aufzuklären, kommt er mit der Polizei in Kontakt und dort haben wir zwei wichtige Rollen. Leute, das sind halt Rosewood und Taggart, die zwei Cops, wo man nicht genau weiß, sind das jetzt Profis oder manchmal eben Axel Foley stellt die halt öfter mal bloß und dadurch wirken die eigentlich auch sehr dilettantisch. Mhm. Ich glaube, im zweiten Teil ist das auch noch mal ein bisschen krasser dargestellt, dass sie ein bisschen zu ungeschickt sind. Ja. Dann gibt es noch natürlich die Lieutenants, die Vorgesetzten, die da ein bisschen anders agieren, aber das sind eigentlich die wichtigsten Leute. Genau, und die einzigen Charaktere, die wirklich eine halbwegs Entwicklung durchmachen, sind eben Taggart und Rosewood, die zuerst versuchen halt zu ermitteln bei Axel Foley, was macht er da, warum rennt er da rum, was will dieser Cop hier, der irgendwie anderen Leuten auf die Füße tritt, bis hin dazu, dass am Schluss ihn eigentlich sie sich dafür entscheiden müssen, was zu machen, was sie nicht dürften und das aber tun, weil sie dann Axel Foley vertrauen.
Mhm.
Das ist schon das Maximale, was da an Charakterentwicklung drin ist. Ansonsten hat jeder seine Rolle. Jeder hat in diesem System Komödie, die er zu spielen hat, um genau die richtigen Stichwörter zu geben, damit der Witz funktioniert. Mhm. Oder die Kontraparts eben, damit die dramaturgischen das dramaturgische Geflecht aufrechterhalten wird. Ja.
Ganz genau.
Ansonsten nur Story. Und dies aber macht Spaß und das Zusammenwirken der Akteure macht Spaß und deswegen kann man sich den auch öfter angucken.
Ganz genau. Also das ist so ein sehr schönes Beispiel für leichte Kinounterhaltung, die nicht wehtut, die niemanden wehtut und Stimmung kreiert. Also entweder man mag den Film, mag den halt nicht. Aber es wird halt wenig Leute geben, die jetzt sagen so, ich finde den Film scheiße oder ich finde den Film schlecht. Also ich selber kenne jetzt auch nicht wirklich viele. Es gibt nur Leute, die sagen so, naja, ich mag Eddie Murphy vielleicht nicht.
Genau, so eine Aversion gegen Eddie Murphy ist vielleicht ein Grund. Oder gegen 80er-Jahre-Filme oder sowas, ist sie ein bisschen. Aber sonst ist eine Komödie. Man muss schon Komödie nicht mögen. Also, und da, ich warte mal, damit kann ich was sagen. Die funktioniert ja auch bei echt vielen und war ein großer Hit. Und irgendwer, ich habe vergessen, wer es war, ob ich es in irgendeinem Podcast gehört habe oder sonst wo, Ein Drama zu machen ist eigentlich leicht. Ein Drama, das viele mögen. Du musst halt gut sein, ist klar, aber im Grunde genommen, es gibt halt ein paar Sachen, die lösen in dir einfach Trauer aus und die reißen dich mit. Da gibt's einfach, du brauchst einem kleinen Kind mit großen Augen nur weh zu tun in einem Film und schon hast du alle auf der manipuliert. Aber eine Komödie zu machen, die vielen Leuten gefällt, ist echt viel schwerer, weil Humor ist was viel Persönlicheres und Ausgeprägteres, Individuelleres. Und es ist viel schwerer, Leute zu catchen und zum Lachen zu bringen mit einem Film, als eben zum Heulen zu bringen.
Ganz genau.
Und deswegen, also anspruchsvolle Komödien ist echt schwer. Und ich glaube, die sind auch dann, haben automatisch schon ein kleineres Publikum. Und große Komödien, die viel bewegen, sind, glaube ich, auch immer meistens welche, die ist irgendwie relativ flach sind. Es geht gar nicht anders, weil du Leute sonst anders nicht zum Lachen bringen kannst. Also viele Leute. Sonst ist der dann zu speziell. Und dann hast du dann, deswegen sind, haben, glaube ich, bei IMDb viele Komödien auch schlechte, viel schlechtere Bewertungen, weil es einfach ein viel persönlicher Geschmäcker sind. Es gibt auch Komödien, die finde ich sowas von furchtbar, die kann ich nicht gucken. Und dann gibt es welche, die haben auch miese Bewertungen bei IMDb, wo ich denke, ach, das ist aber genau mein Ding. Weiß nicht, kannst du das nachvollziehen? Geht es dir auch so?
Weiß ganz genau, was du meinst. Allerdings, ich finde gerade diese Komödie hier ist ein sehr schönes Beispiel, wie man das machen kann, dass man eben halt viele Leute begeistern kann. Weil wenn man sich jetzt die Wertung anschaut, der Film wird sehr gut bewertet überall.
Ja, ja, genau. Also ich sag. Und es war meine Aussage war quasi, Komödien haben es viel schwerer vielen Leuten so gefallen.
Und ich wollte einfach nur gerade erzählen, warum es bei dem Film funktioniert. Das ist hier in dem Fall, vielleicht auch schon der Bogen, vielleicht auch einfach nur Martin Brest geschuldet, hier der Regisseur. Denn der Humor ergibt sich aus der Zusammenstellung der einzelnen Szenen heraus. Es ist sozusagen nicht nur der verbale Humor, also sprich die Gags, die da gerissen werden, also die Gagdichte ist eigentlich sehr gering, sondern es ist eigentlich die Interaktion der Leute untereinander. Sprich Blicke, Situationen, Reaktionen, die Schnittfolge, die Szenenwechsel, das sind so viele kleine Details mit dabei und die machen sozusagen automatisch, die ebnen diesen Humor. Das heißt also, wenn dann eine Pointe kommt oder irgendeine Aussage, dann ist der Film richtig stark, weil er schon bildlich drauf zugearbeitet hat. Das heißt, das ist, wie ich finde, so die Königsdisziplin dann bei Komödien, das dann auch schon so gut vorzubereiten, dass der Gag am Ende auch sitzt. Und wenn es nur ein Schmunzler ist, den er mir abringt, ja, aber auch das ist es eben halt. Ich habe die ganze Zeit immer ein leichtes Grinsen bzw. ein Lächeln, wenn ich den Film sehe.
Ja, es hat aber auch du brauchst die richtigen, die Darsteller müssen Rollen spielen, die sie glaubhaft rüberbringen, die du nachvollziehen kannst. Du musst halt Eddie Murphy sympathisch finden, sonst kannst du nicht darüber lachen.
Das stimmt.
Weißt du, sowas halt. Es muss zusammenpassen. Judge Reinhold hat genau das richtige Gesicht für seine Rolle. Ich weiß, der hat dann noch ein, zwei Sachen auch in die Richtung gemacht. Bin ich jetzt schlecht dabei, weil ich gerade was anderes geschaut habe. Aber der hat so ein typisches Gesicht, das genau da drauf passt. So, und auch der Taggart. Also ich glaube, da kommen viele Sachen auch zusammen, dass die sofort, wenn da was nicht stimmt, das zumindest dann einen persönlich dann unsympathisch machen. Das ist echt schwer. Und ich glaube, Eddie Murphy war vorher schon bekannt durch Saturday Night Live und nur 48 Stunden, was eigentlich war vorher bekannt und ist da als Filmstar erst in das Filmbusiness eingestiegen. Den kannten viele Leute und das hat seinen Grund. Der hat halt einfach einen eigenen Stil, der hat ein im Grund sympathisches Gesicht und das, was der immer macht in den Filmen, das passt auch einfach genau auf das, was der macht. Ich weiß nicht, ob Eddie Murphy die gleichen Rollen spielen könnte wie Bruce Willis.
Auf gar keinen Fall, das ist auch ein sehr schwieriger Vergleich. Ja, ja, aber es ist auch.
Nee, ich meine auch das dort, wo Bruce Willis Humor reinbringt.
Ja, aber Bruce Willis hat, also jetzt gerade in den 80ern, einen ganz anderen Humor. Das ist ja, eher trocken, eher zynisch.
Genau.
Wohin?
Es würde zu Eddie Murphy gar nicht passen. Es würde man dem nicht abnehmen. Und man würde andersrum Bruce Willis nicht abnehmen, wenn der versuchen würde, schnell zu sprechen und die gleichen Gags zu bringen und sich zu bewegen wie Eddie Murphy.
Gut.
Also einfach, Humor ist echt was Krasses. Es ist echt schwer, Leute zum Lachen zu bringen. Schließen wir das Thema da ab und gehen zu Martin Preston nochmal.
Mhm. Ja, hast du da was?
Das groben Abriss zu Herrn Prest ist, so viele Filme hat er letztendlich nicht gemacht. Da ihm stand wohl, wurde vieles im Weg gelegt an Steinen. Er hat Rentnergang, kenne ich selber nicht. Kennst du den Film?
Was er davor gemacht hat? Auch noch nicht gesehen.
Okay. Beverly Hills Cop, gleich Riesenerfolg. Danach Midnight Run, ebenfalls eine Buddy-Komödie, mag ich total den Film, der ist großartig.
Mhm.
Duft der Frauen, großartig Film mit Al Pacino.
Ganz genau.
Rendezvous mit Joe Black, großartiges, kitschiges Drama, kann man so zusammenfassen. Den mag ich auch, ist jetzt ein eher weicher Film und dramatischer und Gigli. Weiß ich nicht, ob ich den gesehen habe.
Habe ich nicht gesehen. Kann ich nicht sagen.
Oh. Ben Affleck, Jennifer Lopez, romantische Komödie. Und das war's dann schon. Und das halt Karrierestart in den 70ern. Mit 20 galt dann mit Beverly Hills Cop so ein bisschen als Genie. Ein neues Wunderkind, und das hat sich dann irgendwie gesagt ziemlich schnell gegeben. Er hat Wargames wurde ihm weggenommen.
Mhm, genau.
Und da ist dann so ein bisschen der Spaß dran, dass das Set von Wargames, von der Zentrale im Wargames, wo es ja, ich weiß nicht, was da ist, CIA-Zentrale oder NASA-Zentrale oder irgendwas so, ganz vielen Knöpfen, das ist dann in Beverly Hills Cop, ist das die Polizeizentrale. Total overequipped, weiß nicht, ich habe natürlich, weil ich das vorher gelesen hatte, ist mir das auch total ins Auge gestochen. Mhm. So viele Knöpfe gibt's jetzt nicht in keiner Polizeizentrale.
Mhm.
Da wurde er kaltgestellt und viel mehr passiert da nicht.
Genau. Schade eigentlich, auch hier in meinen Augen ein grandioser Künstler. Also kann wirklich sagen, Künstler, der versteht sein Handwerk. Der weiß ganz genau, wie er was inszeniert, wie er es dicht inszeniert. Also auch gerade die anderen Filme, die er gemacht hat, bis jetzt auf Jiggly, den hatte ich nicht gesehen. Aber alle anderen funktionieren wunderbar, haben ihre ganz eigene Sprache. Und er findet halt auch den richtigen Ton. Und es ist hier genau das Gleiche. Das heißt also, er weiß ganz genau, wo er den Fokus hin verlegt. Dass es eben halt lustig bleibt, nachdem man sich mit den Produzenten hier drauf geeinigt hat, das wird jetzt eben halt eine Komödie. Ist kein Actionfilm mehr, sondern es wird eben halt eine Komödie. Locker, leicht, mach das mal bitte. Und das hat eigentlich sehr, sehr gut eingefangen. Und wenn man dann weiß, wie das hinter den Kulissen abgelaufen ist, wie lustig das am Set war, dann sagt das ja auch viel über die Stimmung. Ne? Es gibt ja auch Sets, wo der Regisseur dann ein Tyrann ist und alles muss auf sein Kommando eben halt auf direkten Befehl hören. Und das.
Nehmen wir jetzt mal Kubrick einfach als Synonym dafür.
Kann man machen, aber er war einfach nur Perfektionist. Also er war ja kein Tyrann, sondern er war wirklich eher einfach nur Perfektionist. Mache ich schon einen Unterschied. Also es gibt Leute, die wirklich so richtig ganz tief in ihrem Perfektionismus, in ihrem Wahn dann drin sind. Das sind aber keine Tyrannen als solches, sondern das sind wirklich Perfektionisten. Und dann gibt es Leute, die mögen ihre Position und spielen die dementsprechend aus. Und Brest ist halt keiner davon. Es ist jemand, der genau hinschaut. Die Psychologie des Films haut hin, also unter den Charakteren, das passt. Also da gibt es nichts, wo eine Situation, wo man selber jetzt denken kann, oh, ja, haut aber irgendwas nicht hin. Das stimmt alles. Das funktioniert wunderbar.
Ja.
Trivia am Rand, sein letzter Film, Gigli, wurde in nahezu allen Kategorien für die Goldene Himbeere, den Negativpreis nominiert und 2005 zur schlechtesten Komödie unserer ersten 25 Jahre erkoren. Ich nehme an, der ersten 25 Jahre, in der die Goldene Himbeere verliehen wurde.
Also,
da ist wohl so einiges schiefgelaufen. Alles das, was du jetzt gesagt hast, ist, trifft dann höchstwahrscheinlich auf diesen Film nicht zu. Nur Ben Affleck und Jennifer Lopez, die haben es geschafft, weiter zu existieren. Martin Brest leider nicht. Und ist auch noch gar nicht so alt.
Genau, wo er damals ja sehr jung, als er den Film gedreht hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für ein Typ ist. Weiß nur, dass das, was er eigentlich anfasst, wirklich gut ist. Wie gesagt, Stiegli nicht gesehen, kann ich daher nicht beurteilen. Ist aber echt schade drum, dass wir hier von ihm dann nichts mehr weitersehen.
Ja. Aber im Gegensatz zum New Hollywood kann man ja dann ein bisschen gerade, also ich weiß auch nicht, was seine Rolle in dem Film ist, da sind anderen waren die auch gut. Weißt du, von wem die produziert wurden, die anderen Filme?
Die anderen Filme, die er gemacht hat?
Aus Mut auch nicht, ne?
Ich schaue gerade mal eben fix mal nach. Midnight Run Produktion hat er selber gemacht und William S. Gilmore. Der Duft der Frauen. Das wurde ein bisschen was Größeres. Produktion, auch er selber.
Aha.
Rendezvous mit Joe Black, er selber. Also, okay. Er möchte sozusagen volle Kontrolle über die Filme haben.
Da kann man schon einiges rauslesen, ne?
Ja, das... Ich finde das bei einigen, also hier scheint ihm ja das auch recht zu geben. Also der Erfolge, auch durch Beverly Hills Cop und die anderen Filme, macht ja auch Sinn, die Filme genauso umzusetzen, wie er das will. Es gibt ja schöne Beispiele, wo man sagen kann, hier hat der Film einfach nur komplett Potenzial verschenkt, weil es ein furchtbarer Produzentenfilm ist. Und der ist es eben halt nicht. Aber Beverly Hills Cop hat aber hier... im Gegensatz zu den anderen Filmen ein Alleinstellungsmerkmal, denn der ist produziert nicht von Martin Brest selber, sondern von Jerry Bruckheimer und Don Simpson.
Genau. Perfekte genau. Überleitung. Dann stürzen wir uns mal da drauf.
Mhm. Also viele, die ich kenne, die Filme schauen, sind definitiv über den Namen schon gestolpert. Viele wissen, wer Jerry Bruckheimer ist. Sogar einige noch, wer Don Simpson ist. Die beiden sind verstärkt in den 80ern als Produzenten für Filme aufgetreten und haben das Action-Kino, das Sommer-Blockbuster-Action-Kino so geprägt, wie wir es heute mit kennen. Also viele Regisseure, die mit ihnen zusammengearbeitet haben, haben auch wiederkehrenden ähnlichen Stil. Also, das geht los von Simon West bis hin zu, wie heißt er? Michael Bay.
Ja.
Die hören mit dazu. Da sind die Filme rausgekommen. Also, es ist Con Air, es ist The Rock mit dabei, Armageddon ist mit dabei. Also wirklich die ganzen Blockbuster auch aus den 90ern. Und in den 80ern, kann ich mir noch entsinnen, hat Bruckheimer angefangen. Der hatte zum Beispiel den zweiten oder dritten Film gemacht von Michael Mann. Thief hat er gemacht.
Mhm.
Da hat er auch einen sehr schönen, diesen typischen Look, den man aus Ende 80er, Anfang 90er Actionfilme kennt. Und der ist da auch so... Also die beiden sind sozusagen das Aushängeschild für mich 80er, 90er Produktionsgrößen.
Auf diesem typischen Action. Top Gun.
Genau.
Tage des Donners. Bad Boys. Das sind jetzt schon 90er, nicht, aber Flashdance. Eigentlich kann man zu allem was sagen, kennt man.
Genau, also es gibt halt wirklich eine ganze Menge an Filmen, die mit zu verantworten haben, die auch heute popkulturell relevant sind und auch immer noch zitierfreudig sind. Das ist eine ganze Menge. Ja. Und man merkt es auch ein bisschen an, hier konnte ein bisschen mehr Geld in der Hand genommen werden. Die beiden hatten sich ja schon damals einen Namen verdingt.
Okay.
Und man merkt dem Film wirklich eine sehr hohe Wertigkeit an. Also es ist auch sehr gut ausgeleuchtet.
Warte mal kurz, hörst du mich? Irgendwas ist jetzt an der Leitung faul oder an irgendwas anderem.
Und jetzt? Jetzt müsste es doch funktionieren, oder? Geht das? Siehst du,
ja.
Wunderbar.
Ja, die beiden und Don Simpsons, der dann auch noch bekannt wurde für seine speziellen SM-Neigungen und gestorben ist.
95 Jahre.
Ja, genau. Die haben da auch einiges geprägt auf dem Weg. Du wolltest, ich finde, bei dem Film können wir jetzt ein bisschen kürzer treten. Da du ja, also zu Kamera wirst du bestimmt noch was sagen wollen und zu Musik wollen noch was sagen. Lass uns doch hier gleich jetzt das reinbringen mit dem Blockbuster, ein bisschen Allgemeinwissen.
Mhm, na dann.
Beverly Hills Cup als die Erfindung des Blockbusters. Für mich ist es eigentlich, weil ich es gelesen habe, der weiße Hai.
Ja.
Die Erfindung des Sommerblockbusters.
Also
durch Zufall halt hat irgendwie den Leuten nicht gefallen, haben sie große Werbung dafür gemacht und der ist dem Produzenten nicht gefallen, große Werbung dafür gemacht und auf einmal sind alle ins Kino gegangen durch eine gute Werbestrategie.
Genau.
Ja. Was macht dann, was hat dann jetzt Beverly Hills Cup danach draufgepackt?
Wie meinst du das? Also, was ist jetzt die
Na, für mich ist der weiße Hai der Sommerblockbuster. Ist natürlich jetzt keine Komödie, aber so filmgeschichtlich. Also steht der Beverly Hills Cup für mich in der Tradition.
Ja, meinst du jetzt, was den da jetzt besonders macht als Sommerblockbuster?
Weißt du, was da jetzt noch, das sind jetzt ja unterschiedliche Filme. Ich muss jetzt, ich kann es mir nur herleiten. Es ist die Art und Weise, wie Bruckheimer Filme produziert, weil es sind ja, da die Filme sind ja genau dieses Blockbuster-Dingens.
Also sagen wir mal so, das ist an so einem Film wie Beverly Hills Cop kann man die Mechanismen der amerikanischen Filmproduktion eigentlich ganz gut erkennen. Das ist nicht ein Film, der gemacht worden ist, um eine Geschichte zu erzählen und um irgendwas zu vermitteln oder wichtige Dinge, moralische Sachen an den Mann zu bringen, keine großen Visionen, sondern das ist ein Studiofilm. Hier geht es ums Geld machen. Können wir nicht einfach einen Film machen, mit dem wir Geld machen können, wo wir viele Leute ins Kino ziehen können, die Popcorn essen, die Kinokarten kaufen, weil ihnen gefallen hat, vielleicht noch einen guten Soundtrack haben. Also einfach nur, das ist ein wirtschaftliches Ding, dieser Film.
Ja.
Der ist einfach nur gemacht worden, wir brauchen Geld, wir brauchen jetzt einen locker leichten Film, wir holen uns ein paar kleine Stars ran und machen einen schönen Score. Der Film wird im Sommer rausgehauen, die Leute sollen uns die Bude einrennen, wir machen auch ordentlich Werbung und ganz genau, so wird es angegangen. Also das ist nüchtern betrachtet, kann das einem jede Illusion zerstören, dass dieser Film richtig am Reißbrett entstanden ist, was man ja auch in der Trivia zu dem Film, wie der entstanden ist, welche Entwicklungssteine der hat, ganz gut ablesen kann.
Ich bin bei dem Film gar nicht so sehr in die Trivia eingestiegen. Ich weiß, dass es gibt zwei Drehbuchautoren, die das Ding verkauft haben. Einer davon hat, glaube ich, dann auch weiter noch gute Sachen gemacht. Ich habe mir den Namen noch nicht gemerkt. Was ist denn? Und dann wurde aber ständig dran rumgekritzelt am Set, das weiß ich auch. In der einen Szene zum Beispiel, wo der Oberboss der Polizei dasteht, hier von dem Zitat, was du am Anfang gebracht hattest, er hört uns doch. Den Zettel, den er in der Hand hat, das sind die Seiten vom Skript, die er gerade bekommen hat, direkt vor der Szene. Mehr weiß ich zum Making-of tatsächlich gar nicht bei Beverly Hills Cop. Jetzt, wenn du von Reißbrett erzählst, war das wirklich so krass?
Also ich finde sogar noch, dass man das dem Film auch ansieht. Man muss sich ja bloß die einzelnen Posten einfach mal anschauen. Die Regie ist komplett losgelöst. Das ist eine Auftragsarbeit, die man hier Brest angeboten hat. Du hast die zwei Produzenten, die dafür bekannt sind, Filme zu machen, die eben halt wirtschaftlich funktionieren, die also locker leicht bekömmlich sind und nicht durch großen Anspruch glänzen. Und danach werden alle anderen weiteren Posten vergeben. Und so liest sich das Ganze eben halt auch. Und wenn ich dann sehe, okay, wir haben mit Eddie Murphy den einzigen Star im Film, den wirklich einzigen, richtigen, echten Star. Und alles andere sind sozusagen B- bis C-Prominenz, die hier mit zu sehen ist. Auch viele Unbekannte noch mit dabei. Vielleicht namentlich erwähnen könnte man vielleicht noch Steven Berghoff, der hier den Bösewicht gibt, der mal als böser Oberst in einem James-Bond-Film zu sehen war. Ich glaube, das war sogar bei Octopussy, wenn ich mich recht entsinnere.
Das kann sein, genau. Und dann ja noch einer, der bei Aliens 2 dann später, den Bösewicht spielt, genau, Paul Reiser, aber der war da wahrscheinlich auch nicht großartig bekannt, weiß ich nicht.
Nee, also die waren alle jetzt nicht so groß bekannt, also da ist Steven Berghoff noch der jemand, der dann noch hervortritt, hervorsticht. Judge Reinhold hat auch mitgespielt, zum Beispiel, ich glaube nicht, Knut Stenelt hat da mitgespielt. Das war es aber auch schon. Also mit dem Film ging es auch erst los und erst danach kam Gremlins. Also auch hier, ja. Also ist Eddie Murphy sozusagen der einzige große Star. Und da merkst du eben halt auch schon so, wir haben zwar ein begrenztes Budget, wir möchten aber das Maximale rausholen. Und deswegen unterstreicht das auch hier meine Theorie. Das ist wirklich am Reißbrett entstanden. Kann ich auch noch belegen, schaue ich mir die Trivia an, wie der Film eigentlich entstanden ist, was es eigentlich mal sein sollte. Mhm. Nämlich ein harter Kopffilm. Sylvester Stallone ist die Rolle angetragen worden.
Ja.
Dann wurde alles umgeschrieben. Das spricht ja schon eigentlich dafür, dass das hier am Reißbrett entstanden ist. Und dann braucht natürlich ein Regisseur, der gut ist, aber vielleicht gerade nicht so viel kostet. Das heißt also, wir brauchen jemanden, der einen Achtungserfolg hatte, aber dann irgendwie abgestiegen ist. Da sind wir bei Martin Press, den man ja hier Wargames aus der Hand genommen hatte. Das heißt, der war jetzt frei. Man wusste, der ist gut, aber der kann jetzt halt nicht so viel verlangen. Und dann nimmt man eben halt den. Was ich auch die richtige Entscheidung ja finde, jetzt im Nachhinein betrachtet. Genau. Dazu gibt es noch einen poppigen Score. Und vermarkte den auch gleich noch mit. Also dieser Film ist wirklich am Reißbrett entstanden. Der ist gemacht, um Geld zu machen.
Und an der Musik merkt man uns, das ist Popmusik. Das ist absolut catchy. Das sollte ich... Es ist funktional, aber die Musik ist nicht dazu gedacht, im Hintergrund zu sein, sondern die ist dazu gedacht, in der nun entstehenden MTV-Ära halt den Pop-Musikrahmen dazu zu bringen. Das ist kein... Ich weiß nicht, gab es da... bei Musik gab es... also ich meine jetzt Folie und so weiter. Was jetzt den Score, also die Orchesterarbeit und so weiter angeht, weiß ich, ist mir nicht aufgefallen.
Es gibt keine Orchesterarbeit. Das ist ja... ganz reiner Synth-Score, wenn der zu hören ist. Es gibt das XLF-Thema, was sich durch den ganzen Film durchzieht und verschiedene kleine Variationen von, und das war's. Und das ist alles von Harold Faltermeyer und der hat wiederum bei den Songs, die im Film viel zu hören sind, auch mit geschrieben dran. Dann die Credits, es gibt sogar einen Song von Danny Elfman, der mit dabei ist auf dem Score. Genau. Also bunt gemischt. Also ich mag den Soundtrack, der ist wirklich, wie ich es auch schon am Anfang gesagt habe, das ist so ein kleines Zeitdokument, dieser Film. Da wurde sozusagen ein Stück der 80er konserviert und popkulturell sozusagen immer noch im Sprachgebrauch. Also auch heute hat der Film noch irgendeine Relevanz. Also nicht nur unter Filmkennern, sondern der wird auch immer noch im Fernsehen gespielt. Und kann auch jetzt noch eine junge Generation auch begeistern.
Allerdings. Dieser Film ist einfach Pop, kommerzielle Pop. Genau wie kommerzielle Popmusik, die dafür gedacht wurde, viel umzusetzen und Leute in Konzerthallen und vor die Klotze zu locken, ist es genau mit dem Film.
Ist genau. Also ich würde das auch mit so einem Michael Jackson-Song vergleichen wollen, den Film. Ja, das gibt so eben halt.
Passt ja auch zum Film. Eddie Murphy gibt sich ja in dem Hotel, wo er keinen Platz kriegt, als Rolling Stone Magazine-Autor aus und
der ein Interview sagt, mit Michael Jackson
machen möchte. Ja. Haben wir auch die Film abgearbeitet.
Ja, also es bleibt eigentlich jetzt noch übrig, vielleicht noch hier die Kamera. Da habe ich aber auch nicht wirklich so viel zu sagen, denn wie viele Sachen in dem Film ist die sehr funktional. Also man sieht, dass sehr gut ausgeleuchtet worden ist. Das sind viele feste Shots. Verhältnismäßig wenig im Raum, sondern von festen Kamerapunkten ausgearbeitet, also hier Stativ. Ab und zu mal eine Dolly. Ganz wenig bis überhaupt gar nicht Handkamera. Also das siehst du fast gar nicht. Das gibt dem Film eben halt auch eine ganz andere Wertigkeit. Man merkt dann eben halt, alles klar, das ist technisch perfekt. Also hier ist man auf Nummer sicher gegangen. Gerade mit festen Kamerawinkeln und Positionen. Ja. Klassische Brennweitenbereiche wurden hier genutzt. Und ganz klassisch 35 mm Panavision Kameras sind hier zum Einsatz gekommen. Und das sieht man den Film an. Also ich würde sagen, damals zu seiner Zeit, als er rauskam, auf dem technisch aktuellen Niveau, was es damals gab. Also sehr, 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 sehr wertig. Und das merkt man im Film auch jetzt immer noch an.
Ist der Kameramann war da auch auf der Höhe seines Schaffens? Der Name hätte mir nie was gesagt, aber er hat angefangen mit Sadistico und Dirty Harry in den 70ern.
Ja.
In Planet der Affen Teil. Ich kenne einige Filme, sind aber so kleinere Sachen wie Der Texaner von mit Eastwood. Flucht von Alcatraz, Firefox, ganz viele Eastwood-Filme hat er gemacht aus den 70ern.
Mhm.
Auch wo Eastwood, glaube ich, ist Regisseur bei den Dingern gewesen. Und nochmal Dirty Harry und dann kommt Beverly Hills Cop. Also so ein paar kleinere Klassiker.
Ja.
Funktional. Scheinbar macht er gute Sachen, war beliebt bei Regisseuren.
Also, ja, als hätte er sehr markante Filme ja auch gemacht, also weil du es auch gerade sagtest, die Dirty Harry-Filme, also diese
Dirty Kamera. Dirty Harry ist schon eine Kamera, ziemlich interessant.
Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn man die letzte Kameraeinstellung sieht, wie die auf diesem Footballfeld dann langsam zurückgeht, also das ist. Und wenn ich das hier sehe, was war es noch hier? Flucht aus Alcatraz, mochte ich. Also es sind auch allgemein die ganzen Filme von Don Siegel. Es sind ja sehr filmisch, cinematisch und das ist ein Kameramann, der wirklich sein Handwerk versteht. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Handwerker, der dann eben halt mit Regisseuren zusammenarbeitet, die auch eine sehr starke visuelle Ausprägung haben und das auch in Filme übertragen. Also es bestätigt mich hier auch da noch, sagen, dass der Film wirklich so ein riesengroßer Auftrag für verschiedene Künstler ist, die dann ein gemeinsames Werk hier abliefern.
Ja, das sieht wirklich sehr danach aus.
Ganz genau.
Kamera sonst ist abgehakt. Trivia gibt es garantiert noch einige Kleinigkeiten. Ich hatte letztens, vor ein paar Wochen, vielleicht auch Monaten, so eine kurze Phase. Auf Netflix gibt es gerade ganz viel Stand-up-Comedy-Krams.
Mhm.
Und hatte ich mich schon lange nicht damit auseinandergesetzt. Dann so eine Phase, wo ich so da Krams viel geguckt habe, angefangen bei Jerry Seinfeld bis halt zu dem Stand-up-Programm von Eddie Murphy, was er zu der Zeit oder davor noch gemacht hatte und mit dem er bekannt geworden ist. Da gibt es wohl unter Stand-Up-Leuten kultige Tormitschnitt, wie auch immer. Und das dann so eine Anspielung, die heute dann wahrscheinlich auch keiner mehr weiß, weil keiner das kennt. Der hatte da so einen roten Lederanzug immer an.
Ja.
Und in Beverly Hills Cop geht er durch die Straße, als der frisch in Beverly Hills ankommt und bewundert dort die Leute, wie die rumrennen und die Beverly Hills als Area eingeführt wird und man erstmal die ganzen reichen Geschäfte sieht und dann die Leute mit den verrückten Frisuren und dann zwei Leute, die in diesem roten Lederanzug ihm entgegenkommen und der lacht sich einfach nur eins.
Hatte Michael Jackson nicht auch so ein Ding?
Das kann sein. Dann war vielleicht, dann würde es Sinn machen. Ich glaube nämlich, jetzt, ich möchte nichts falsch erzählen, aber ich glaube, Eddie Murphy war auch für seine Michael Jackson-Parodie bekannt.
Ja, und ich dachte, das ist so ein Requisit eigentlich, was Michael Jackson immer hatte, also gerade in der Thriller-Zeit.
Das stimmt. Und vielleicht kommt, dann hat man auch die Verbindung, an die ich jetzt gar nicht gedacht hätte, warum er dann als Michael Jackson-Interview macht, dann ist es ja richtig zusammenhängend.
Ganz genau. Also in dem Film kann man, das meinte ich auch vorhin wirklich so, was da popkulturell schon damals referenziert worden ist, es geht durch den kompletten Film halt durch. Also, ja. Aber schön, dass du das gerade nochmal mit erwähnt hast. Dann konnten wir das hier nochmal mit rausarbeiten.
Ja. Jo. Schließen wir den Film ab.
Gerne. Fred, wenn du deine Oma für den Film begeistern wolltest, wie würdest du denn das anstellen?
Ich habe jetzt aktuell keine Oma mehr. Ich überlege gerade.
Ich habe damals auch meine verstorbene Oma genommen. Also okay,
genau. Ich überlege gerade. Gut, ja, wollte ich gar nicht nachfragen davor. Oma, der Film macht Spaß. Das, also ich kenne. Lass uns da hingehen. Viele Sprüche und gute Laune und er spielt einfach mal in Kalifornien zum größten Teil. Es gibt Sonne und es gibt Spannung, Spiel und Freude.
Ja. Spannung, Spiel und Freude. Okay. Ja. Ich lasse das jetzt einfach komplett unkommentiert so stehen.
Lass mal.
Wir hatten es schon mehrfach gesagt, das ist ein Gut-Laune-Film. Das ist ja. Popkulturelles Zeitdokument. Ich mag ihn wirklich immer sehr gerne, auch wenn das null Anspruch hat. Der Film, das, was er eben halt ist, was ganz Einfaches, Lockeres, Leichtes, was keinem wehtut. Außer vielleicht Mickey Tendino, aber...
Bringen wir mal jetzt beide Filme zusammen. Mir fallen da... Also klar ist, es geht um Cops. Und ich finde, das ist schon so ziemlich die einzige wirkliche Gemeinsamkeit beim Schauen. Es ist, wenn ich das jetzt... Bitte?
Es ist wirklich unterschiedlicher, könnten zwei Filme eigentlich gar nicht sein und aufeinandertreffen. Es ist sozusagen Licht und Schatten. Und das meine ich nicht im negativen Sinn, sondern wie unterschiedlich die sind. Das ist ein direkter Kontrast. Das ist schwarz und weiß. Bei French Connection war ein Visionär hinter der Kamera beziehungsweise auf dem Regiestuhl, der eine ganz, 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 ganz klare Linie gefahren ist. Der Produzenten im Rücken hatte, die ihn unterstützt haben, seine Vision mit umzusetzen. Und hier ist es genau umgedreht. Hier hatten die Produzenten die Idee und haben dann Leute sozusagen auf bestimmte Positionen einfach auch nur besetzt. Und die hatten sozusagen eine Vision, nämlich hier Geld zu verdienen, während gegen French Connection wirklich eine Story erzählen will, die auch tatsächlich passiert ist. Und unterschiedlicher können genau, die Filme gar nicht sein.
Als Film geplant und ist ein Hit geworden und Beverly Hills Cop ist als Hit geplant gewesen.
Ganz genau.
Von vornherein, ja. Du hast, es ist so ein Cop-Milieu, French Connection ist fast zu 99,99% ein harter Film. Und wenn man beide Filme zusammenschmeißen würde, würden die einfach nicht mehr funktionieren. Also wenn man irgendwie sagen würde, man nimmt das Beste aus beiden. Am Anfang von Beverly Hills Cop ist es eher, wie gesagt, es geht in Richtung rauer Action-Film, Cop-Film. Und vielleicht ist da auch der Anklang an French Connection da, aber es kippt halt so, weil der nach Beverly Hills geht. Ab da geht die Sonne auf. Und na, Humor in French Connection, die einzige vielleicht annähernd humorige Szene ist die in der U-Bahn, wo du erzählt hast, ne, mit diesem Verwirrspiel, wo Gene Hackman dem Bösen hinterher in die U-Bahn rennt, der geht raus, geht wieder rein, wieder raus. Kann man aber auch nicht wirklich unter Humor sehen. Das ist aber schon die einzige Szene, wo man so ein kleines Schmunzeln im Gesicht hat. Also ich jetzt.
Weiß nicht. Vielleicht noch die Handschellen-Szene hat mir auch noch ein bisschen zum Schmunzeln gebracht.
Stimmt, das ist so ein ganz kleiner Comic Relief sozusagen, aber im Grunde genommen...
Ich würd nicht mal sagen Comic Relief, das würde ich tatsächlich gar nicht sagen, sondern ich finde eigentlich eher, das unterstreicht dann sozusagen die Ambivalenz seines Charakters hier an der Stelle sehr gut. Also dass es jetzt nicht nur ein zielstrebig harter Cop ist, sondern der hat eben halt doch ein Privatleben und scheint da auch auf eine gewisse Art und Weise kreativ zu sein. Und lässt ja auch alles offen.
Ja, für die den Film nicht gesehen haben, sein Freund kommt bei French Connection rein und Gene Hackman ist ans Bett gefesselt per Handschelle. Und dann springt doch ein Mädel dann kurz aus der Dusche hinzu.
Ja, super.
Ja, also man kann die Filme nicht zusammenschmeißen, beides irgendwie Buddy-Movies, irgendwie stimmt die Überkategorien, kriegt man irgendwie zusammen. Beide spielen mit Rassismus, ist mir aufgefallen, aber eben auf komplett ihre eigene Art und Weise.
Das stimmt.
Also Eddie Murphy spielt einfach halt mit dem Klischee hier so ein bisschen, es wird explizit genannt, weiß ich nicht, aber halt mit diesem, ich bin halt hier der Schwarze und ihr versucht, deswegen behandelt ihr mich anders. Es kam so ein bisschen durch, ne?
Also ich bin soweit fein.
Super, ich finde auch. Wir überlegen noch, welche Filme wir als nächstes besprechen werden. Wir haben da schon eine kleine Liste angefangen. Wir von der Nostromo-Verschwörung verabschieden uns.
Viel Spaß noch bei anderen Podcasts. Denkt an die Empfehlung, den Lichtspiel-Podcast euch anzuhören. Und ganz genau, bis zum nächsten Mal.
1, 2, 3 und raus. Kamera aus, Licht aus. Bitte ein Glas Wasser für...
Die Kamera ist ja auch eh nur da, damit ich mich selber im Display sehen kann und immer gucken kann, er hat die Haare halt.
Genau. Der hat die Haare schön.